Und dann habe ich gesehen, dass es vermutlich meine letzte Aktion sein wird, vorne auswechseln. Und dann dachte ich so, komm, ich pack mir jetzt nochmal ein Herz und zieh es bis zum Ende durch. Und zack, reingefallen.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Präsentiert von Fuchs.
Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Mittag, wann auch immer ihr uns hört. Es ist schön, dass ihr dabei seid. Hier ist Frauenfußball-Podcast. Mein Name ist Miriam Sinnow. Mir virtuell zugeschaltet, wie immer, wunderschön, Nina Potzel. Hallo.
Wunderschön, es ist auch mit dir zu quatschen, Miri. Ich freue mich richtig doll auf diese Folge. Es ist relativ monothematisch, das können wir schon verraten, aber wichtig. Und
wichtig.
Große Themen. Und
absolut.
DFB zwischen Jubel und Fragezeichen, könnte man ganz so poetisch sagen.
Nations League Halbfinale ist natürlich so unser Top-Thema. Wir können vorweg schon mal sagen, dass wir diese Folge eben vor dem Rückspiel aufnehmen zwischen Deutschland und Frankreich. Das Hinspiel haben wir in der letzten Woche beobachten können. Darüber sprechen wir jetzt mal in Ruhe und können ja mal zumindest so eine Theorie aufstellen, wie es vielleicht ausgeht. Und dann schauen wir mal, wer von uns recht hatte.
Wir orakeln hier an der Stelle. Miri, dein Wochenende war auch wieder fußballreich. Du warst beim RBB wieder auf Sendung, ne?
Yes, es ist einmal komplett im Nachrichtenstudio, aber schön, macht auch mal Spaß, irgendwie so ein ganzes Wochenende aus der Perspektive zu erleben. Und ja, war mal ein bisschen ruhiger und ein bisschen wärmer. Ich musste auf keinen Platz und das Wetter war ja auch wirklich nicht dankbar. Von daher war ich ganz happy darüber.
Es kommt die Zeit, der Regenmäntel und Pro-Tipp, diese Einlagen aus dem Drogeriemarkt eurer Wahl, die sich dann aktivieren, wenn man dann da
aktivieren.
Läuft.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist auch, also ich habe hier noch zum Glück einige liegen, die werden bald auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Das ist wirklich der Pro-Tipp schlechthin, weil sind die Füße warm, geht's einem einfach länger gut.
Absolut. Das fand ich auch immer schlimm beim Fußballspielen. Ich kann mich an ein Spiel noch ganz, ganz doll erinnern, wo es im März übelst geschneit hat und ich so einen richtig schönen Klumpen Eis in meinem Schuh hatte. Oh. War der Horror? So schlimm ist es natürlich auf professioneller Ebene nicht. Und damit würde ich mal sagen, schauen wir uns auch mal das Spiel an, oder?
Auf geht's.
Das war der Spieltag.
Nations League Halbfinale vom DFB gegen Frankreich. Wir hatten noch ein anderes Spiel auch am Start, Spanien gegen Schweden. Das werden wir in der Abbinde quasi auch nochmal verraten. Das Hinspiel vom DFB-Team jedenfalls gegen Frankreich hat es in Düsseldorf gegeben. Um 18.30 Uhr war das, glaube ich, oder 18 Uhr, irgendwie so, jedenfalls viel früher, als ich gedacht hatte. Ich war irgendwie noch mit einer Freundin unterwegs und guckte dann auf die Uhr und bekam so die Aufstellung, die Startaufstellung reingeschickt. Ich dachte so, hä? Das war ein bisschen dolle früh. Haha. Ja, Spiel ging auch relativ früh los. Und dann haben wir ein ziemlich cooles Spiel gesehen, das am Ende allerdings, man muss es sagen, nur 1-0 ausgegangen ist fürs DFB-Team. Am Anfang hätte ich gesagt, nehmen wir gegen Frankreich ein 1-0, super. Das Tor ist allerdings auch tatsächlich erst in der 79. Minute gefallen durch Clara Bühl, die, finde ich, ein ziemlich gutes Spiel da gemacht hat, gemeinsam mit Franziska Kett auf der linken Seite. Aber da gehe ich jetzt eigentlich schon ein bisschen fast zu sehr rein in die Partie. Miri, wie hat sie dir denn gefallen?
Also vor allem die ersten 20, 25 Minuten haben mir unheimlich gut gefallen. Also super frisch, super aufgeräumtes Spiel. Die haben die Französinnen teilweise in die eigene Hälfte reingedrängt, fast schon überrannt hier und da, sodass eben dieses nur 1-0 vor allem auch auf die erste Hälfte perfekt passt. Also da wäre viel mehr drin gewesen. Was ich sehr spannend fand, war Nicole Anyomi als einsame Spitze vorne drin, weil das irgendwie ja vielleicht fast schon so ein bisschen ungewohnt für mich war, dieses Bild. Wie ist sie für dich rübergekommen? Ist es eine Position, die, oder auch eine Aufstellung, die wirklich so durchziehen sollte?
Ich finde ehrlich gesagt, ja, ich bin so gespannt, wie sich das entwickeln wird. Das Ding ist jetzt, natürlich haben einige Spielerinnen gefehlt. Lena Oberdorf wieder lange, Giovanna Hoffmann auch lange. Janina Minge, die ja sonst auch super wichtig ist, gelb gesperrt gewesen. Und dann trotzdem so eine Leistung hinzuhauen und so eine Spielerin halt auch auf dem Feld zu haben. Mit dabei war unter anderem auch Camilla Küver, in der Defensive dann allerdings, mit ihrem Debüt, die etwa 97 Minuten da ziemlich abgerissen hat. Ein Stellungsfehler war dabei, der dann auch zu einer Chance der Französin geführt hat. Aber an sich, finde ich, hat die einen super Job gemacht. Und das ist halt so das Krasse beim DFB-Team, dass du richtig tief sehr, sehr, sehr gute Spielerinnen hast. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war dann so das Bindeglied zu Nicole Anyomi, sodass sie hatte Chancen so, ne? Und teilweise sind da auch Pässe gespielt worden, wo es nicht unbedingt ein Bindungsglied noch gebraucht hat. Das habe ich dir ja auch getextet, ne? Da haben wir drüber getextet. Diese Pässe teilweise, Querpässe, Steckpässe, die dann die letzten beiden Reihen der Französinnen überspielt haben, das war so geil. Und dann eben die Chancenverwertung.
Richtig, also, genau.
Oh.
Und da sind wir nämlich genau bei dem Thema, das ich nämlich meine, wo ich nicht weiß, ich will es gar nicht an Anyomi jetzt ausmachen, aber ob dieses mit einer einzigen Spitze vorne wirklich so das richtige Mittel ist. Vor allem gegen Französinnen, die ja doch schon wissen, wie sie verteidigen. Und dann musst du eben sehr abgeklärt sein gegen auch gute Torhüterinnen und eben die Chance nutzen. Und das war eben nicht so der Fall.
Nee. Und ja, und das ist, ich glaube, dass vom System her per se schon funktionieren würde, aber Anyomi, ich bin großer Fan von der, das wisst ihr mittlerweile alle, wenn er schon länger mit zuhört. Die ist so, so cool. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass sie halt mittlerweile so einen Schritt gemacht hätte, dass sie da noch eiskälter quasi vor dem Tor ist. Manchmal dann halt leider doch nicht, aber es war ja nicht nur sie, also das muss man auch mit dazu sagen, es war ja nicht nur sie, die da Chancen vergeben hat. Clara Bühr, bis die da ihren Treffer bekommen hat, hat ja auch schon echt einige Chancen gehabt und so. Manchmal hat es dann auch bei den Entscheidungen, ich glaube auch, ich meine auch, Franziska Kett hatte auch irgendwie eine Chance zwischendurch gehabt, wo ich echt auch gedacht habe, schieß doch, schieß doch, schieß doch. Also das ist was, wo einfach noch mehr passieren darf, was natürlich auch selbst gesagt worden ist, was die Spielerinnen selbst gesagt haben, was Christian Wück auch gesagt hat. Aber Franzi sage ich jetzt schon, weil ich auf Franziska Kett will. Miri, Franziska Kett, Anfang des Spiels, hat ja auch eine Situation gehabt, wo es jetzt im Nachhinein heißt, das hätte ein Elfer sein können. In der 6. Minute im Duell mit Lacroix, Franziska Kett zieht in den 16er rein. Der VAR hat sich nicht eingeschaltet, als wir es hier gerade noch mal gemeinsam quasi gesehen haben, bevor wir losgelegt haben, hast du gesagt, ja, ganz klar.
Irre. Irre. Also mir ist die Kinnlade eigentlich noch mal runtergefallen, weil ich hatte es gar nicht mehr ganz so in Erinnerung und habe es mir deswegen eben jetzt noch mal in Ruhe angeschaut. Also die Französin steigt Kett auf den Fuß. Und das ist eigentlich ja schon ausreichend dafür. Das Problem war an der Situation, dass sie, glaube ich, nicht sofort gefallen ist, sondern dass sie noch einen Schritt weiter gemacht hat und dann erst gefallen ist. Aber dass das eine mit dem anderen zu tun hat, ist ja wohl komplett klar. Ich verstehe nicht, warum der VAR sich da nicht einschaltet. Das ist, also, ich weiß, er soll sich melden, sobald eine klare Fehlentscheidung stattfindet. Ich finde, wenn die Schiedsrichterin da nicht pfeift, ist es eine klare Fehlentscheidung. Und das ist etwas, was du dir zumindest angucken musst. Weil ich bin mir zu 1000% sicher, dass sie gefallen ist, weil die Französin ihr auf den Fuß gestiegen ist. Und das ist so klar und deutlich ein Elfmeter. Es ist im Strafraum passiert. Ich weiß nicht, was noch hätte passieren müssen.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin ja ganz oft so, dass ich mir dann denke, jo, ich vertraue da den SchiedsrichterInnen, dass die das schon machen und dass die da auch eben talken mit dem VAR, dass das nicht passiert ist, fand ich schon ziemlich krass, weil ich war auch so am Anfang eher der Meinung, ja, okay, irgendwie kann man sich's hinbiegen, dass man sagt, ja, ist kein Elfer. Und dann zieht Lacroix aber ihren Fuß ja noch hoch.
So.
Und zieht noch mal so nach. Und dann habe ich auch gedacht, ja, okay, come on. Und was du gerade gesagt hast mit diesem, der Fehler war probably, dass sie nicht direkt gefallen ist. Sowas hasse ich halt auch total, dass man das dann quasi erzwingt, dass man dann erzwingt, dass die Spielerinnen schneller fallen, weil das kann ich halt auch gar nicht leiden. So, ja. Und dann pfeif halt lieber, egal ob sie früh oder spät fallen oder manchmal ja auch gar nicht fallen, so ein gestelltes Bein ist ein gestelltes Bein. Und das finde ich dann eben auch so schade an der Situation.
Ja, das stimmt. Du darfst natürlich nicht irgendwie herausfordern, dass die Spielerinnen diese Elfmeter nur noch wollen und sich immer wieder fallen lassen. Das macht das Spiel halt leider auch irgendwie träge und langweilig. Und denkst du so, komm, ja. Das hast du nicht nötig.
Nee, immer dieses so, hat sie gut rausgeholt oder so. Ist
auch ja, cool. Ja, genau.
Kann ich das gar nicht leiden.
Aber lass uns noch über was Schönes sprechen. Denn Julia Gwynne hat ihr Comeback gefeiert. Sofort wieder als Kapitänin aufs Feld geführt, die Mannschaft. War klar, musste auch so sein. Welchen Eindruck hat sie für dich gemacht?
Also, ich fand, ehrlich gesagt, so richtig auffällig waren andere Spielerinnen. Aber ich finde, man hat das irgendwie im Teamgefüge schon auch gemerkt. Und natürlich als Sprachrohr dann im Nachgang auch noch, dass sie wieder diejenige ist, eben die sich hinstellt, die dann auch eben dasteht im Interview mit einem Oberdorf-Trikot. Also ich finde, das hat man schon gemerkt. Aber wie gesagt, ganz ehrlich auch, weil, also ich habe eher auf andere Spielerinnen geachtet. Wie ging's dir?
Ja, aber es ist, finde ich, also ich, mir ging es ähnlich, aber ich finde, es ist gar nicht so ein schlechtes Zeichen, weil du musst als Kapitänin und Spielmacherin nicht so krass auffallen, wenn du quasi die Kommunikation auf dem Platz übernimmst und ein bisschen wie so die Puppenspielerin quasi deine Mädels unter Kontrolle hast. Und das hat dann doch teilweise wirklich gut funktioniert. Mitgeholfen hat aber auch ganz klar auf dem Spielfeld in der Praxis mehr Jule Brandt. Irre.
Oh ja, oh ja, oh ja. Die war
die ist Dirigentin, will ich fast meinen. Weil sie schickt, sie macht.
Ja, eben auch diese Pässe da, von denen ich auch gesprochen habe, ne, die dann so sauscharf gekommen sind. Und die, ach, bei Jule Brandt finde ich es ja eh immer wahnsinnig toll zu beobachten, wie sie sich auf dem Feld bewegt. Sei es mit Ball oder ohne, wie sie sich durch die Reihen der Gegnerinnen bewegt, auch in Zweikämpfen und so weiter.
Defensiv, ja, irre.
Defensiv auch, genau. Und sie war ja auch in einer neuen Rolle sozusagen am Start. Sonst kennen wir sie ja eher so auf dem Flügel und dass sie sich ja sehr frei bewegt. Gut, das Freibewegen hat sie eh auch gemacht. Aber sie war tendenziell mehr als Spielmacherin aufgestellt, was ich auch irgendwie spannend fand.
Ja, richtig, richtig gut. Also es ist eine Rolle, die ihr sehr gut steht. Und wenn sie dann eben offensiv auch noch für Furore sorgen kann, beziehungsweise hinten aufräumt, super.
Die Spielmacherin dann auch halt die Frage, ne, weil das war ja schon auch so ein bisschen so eine Rolle oder so eine Position, auf der viele Leute Laura Freigang sehen. Ich ja auch sehr, sehr lange Zeit und mich immer geärgert habe, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Freigang zwar mit dabei bei der Länderspielreise jetzt, aber sie hat im Hinspiel gegen Frankreich eben gar nicht gespielt, nicht eingewechselt worden, was ich aktuell schon noch ein Stück verstehen kann, weil sie ein bisschen underperformt unter dem, was man von ihr kennt und dass da andere irgendwie mehr dabei sind. Auf der anderen Seite dann auch wieder die Sache, Sioke Nüsken zum Beispiel, die spielt in England bei Chelsea jetzt nicht so wahnsinnig viel und bekommt trotzdem auch die Spielzeit. Es sind alles irgendwie so ein bisschen Fragezeichen auch, ne?
Schon, aber da will ich vorher trotzdem immer noch zu bedenken geben, wir wissen nicht, wie die Trainings laufen. Ne? Ja. Also die haben dann schon noch ein paar Tage Zeit, sich miteinander einzuspielen. Wirk macht sich wieder ein Bild der Spielerin. Und wenn jetzt eine Sioke Nüsken einfach so geil zur Zeit drauf ist und eben gar nicht so krass viel Spielpraxis in England braucht, dann hat sie es nun mal verdient. Und wer weiß, ob Freigang auch einfach durch die Liga jetzt ein bisschen platt war und vielleicht auch im Einvernehmen da gesagt wurde, hey, Hinspiel weiß ich noch nicht, aber hast mich fürs Rückspiel auf jeden Fall auf dem Zettel. So. Und sind jetzt wieder ein paar Tage hin gewesen bis zum Rückspiel. Und wer weiß, wie wichtig sie dann wieder wird.
Ja, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Generell aber weil wir da jetzt gerade schon so ein bisschen sind, Christian Wirk und das Spielsystem. Ich finde das manchmal so ein bisschen schwierig.
Hat er es denn schon gefunden, sein System, deiner Meinung nach?
Gute Frage. Frage, die ich mir auch stelle. und gleichzeitig fühlt sich es, das ist jetzt, ganz schwierig zu beschreiben, weil es sehr, sehr viel Gefühl einfach nur ist. Es fühlt sich irgendwie total so an, als hätte er sich eingeschossen auf so ein paar Spielerinnen, die er auf jeden Fall dabei haben will. Und so versucht, alles so drumrum zu basteln. Aber alles irgendwie so ein bisschen so erzwungen. Ergibt es Sinn für dich,
was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
So, und dass er dann deswegen vielleicht einigen Spielerinnen nicht unbedingt eine Chance gibt. Vielleicht, was jetzt natürlich, ne, er hat eine Camilla Küver direkt aufgestellt. Andererseits halt aber auch andere Spielerinnen wie eben eine Nüsken dann trotzdem auch bringt, auch wenn eben nicht so viel Spielzeit im Verein ist. Andererseits hast du natürlich auch recht, dass wir bei den Trainings nicht dabei sind und so weiter. Es kann auch sein, dass ich einfach komplette Scheiße laber. Aber irgendwie, finde ich, ist das Gefühl, dass so da bleibt, ein bisschen, ja, irgendwie würde ich mir da so, ich kann nicht mal sagen, was ich mir auch wünschen würde oder so, aber irgendwie, dass es sich nicht so
reingepresst anfühlt. Ja. Also mehr Flexibilität, so ein bisschen in den Entscheidungen wahrscheinlich. Andererseits, ja, ich kann das schon nachvollziehen. Ich glaube aber, es ist ganz wichtig, dass er so eine ungefähre Schablone hat, mit der er arbeitet. Und wenn es dann eben sich für uns nicht nur so anfühlt, sondern de facto so ist, dass er ähnliche Spielerinnen immer spielen lässt, dann sind es halt die, auf die er sich erstmal eingeschossen hat. Und das ist dann, also im positiven Sinne. Und das ist dann, glaube ich, auch okay, weil man darf immer noch nicht vergessen, wo er herkommt, ne? Wo dieser Kader auch herkommt, wie zusammengewürfelt sich das auch eine Zeit lang angefühlt hat vor dieser EM, die dann überraschend gut lief, muss man immer noch sagen, irgendwie.
Und es ist natürlich total klar auch, dass eingespielte Spielerinnen wichtig sind und dass es deswegen auch völlig in Ordnung ist, so regelmäßig ähnliche Spielerinnen zu nominieren, auch wenn die mal vielleicht gerade einen Dip haben und so.
Ja.
Das wollen wir ja auch nicht, dass einfach nur, wenn es halt mal vielleicht nicht ganz so extra überragend läuft, dann gedroppt wird, weil die Spielerin trotzdem ja wichtig ist. Ja, deswegen komme ich mir gerade selber schon wieder ein bisschen dämlich vor, aber irgendwie ist so ein bisschen,
hey, du,
Gefühl ist nicht ganz da, sage ich mal.
Nein, das ist aber auch okay. Herr Wück, Sie müssen Nina Potzel noch überzeugen von dem, was Sie da gerade machen. Und aber wir dürfen auch nicht vergessen, wer weiß, also die Wichtigkeit, du bist kein Fan der Nations League. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Aber trotzdem, für den DFB ist das wahrscheinlich unheimlich wichtig. Also fürs Preisgeld und so weiter und so fort, ne? Wenn wir nur mal mit den Fakten anfangen. Und wenn Wück sich da einfach denkt, so fahre ich sicher und oder mehr oder weniger sicher, aber so habe ich die besten Chancen, eine Runde weiterzukommen. Ich will dieses Finale erreichen mit der Mannschaft, dann ist das jetzt erstmal so sein System. Dann lass uns doch aber jetzt, wenn wir eh schon ein bisschen im Hinterkopf aufs Rückspiel blicken, kurz nochmal deinen Eindruck der Französinnen. Wie fandest du sie?
Erstaunlich blass. Ich habe mir wirklich mehr erwartet. Und das, obwohl die ja ähnlich viel mit Umbau auch zu kämpfen hatten, also das heißt zu kämpfen, aber zu tun hatten jedenfalls. Mhm. Aber ich habe trotzdem echt mit mehr Gegenwehr gerechnet. Oder mit nicht mal Gegenwehr, sondern mit mehr Spielanteilen. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass die das DFB-Team so machen lassen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach selber überrascht waren, so wie wir ja auch überrascht gewesen sind davon, wie das DFB-Team losgelegt hat. Von daher, aber die hatten da so ab und an ein paar Konter und ansonsten weitestgehend echt nicht so wahnsinnig viele, ne?
Bin ich mal gespannt, was das eben am Dienstag dann wird. Also wir sind ja transparent. Morgen dann, wie gesagt, dieses Rückspiel in Frankreich. Wer weiß, was die sich auch... Oder ja, richtig. vielleicht haben sie sich da auch noch einfach so ein paar Körner gelassen und werden die dann ausspielen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was sagt dein Gefühl? Komm, da ist die Glaskugel.
Ja, da ist die Glaskugel. Mein Gefühl sagt, dass das französische Team mehr macht, also dass sie mehr am Start sind, dass sie richtig, richtig heftig zurückschlagen wollen, dass das DFB-Team davon so ein bisschen überrumpelt ist erstmal und sich dann aber fängt. Ich sage, man erkämpft sich irgendwie ein 1-1.
Ah ja.
Was sagst du?
Das ist gut, das ist gut. Mein Gefühl war gerade, während du angefangen hast, sie müssen ins Elfmeterschießen. Mhm. Aber nee, ich glaube, es wird auch eine...
ich bin vor allem so spät. Zeit. Nope.
Folge, wir müssen noch schlafen. Nee, aber ich glaube auch eher, dass es eine relativ knappe Kiste, aber innerhalb der regulären Spielzeit wird für Deutschland. Ich habe also keinen Spielstand. Gewinnt. Ja.
Okay. Hast du wie viele Tore?
3.
Oha! Damn.
Aber nicht nur für Deutschland.
Ah, okay.
Wie ist jetzt der Spielstand? Wer kann rechnen?
Also, wir tippen 2-1.
Ja, so übersetzt. Vielen okay, lieben 1-1. Dank. So
aber meint ihr dann kumulierten 2-1? Also, we will. Es geht dann im Finale sehr wahrscheinlich, für wen auch immer da weiterkommt. Also, das zweite Halbfinale war nicht ganz so knapp. Es war relativ deutlich. Nicht nur relativ, es war sehr deutlich. Spanien hat nämlich 4-0 gegen Schweden gewonnen.
Hm.
Und das müssen die Schwedinnen jetzt erstmal aufholen. Also wahrscheinlich Spanien mal wieder. Man kennt es ja gar nicht mehr anders. Im Finale eines großen Wettbewerbs kommt man eigentlich gar nicht mehr drum rum. Wird dann sehr schwer für sowohl fürs DFB-Team als auch fürs französische Team. Aber wie gesagt, Dienstagabend 21.10 Uhr in Caen. Spricht man das so aus? C-A-E-N. Soweit reicht mein Französisch dann doch nicht mehr.
Ich habe die ganze Zeit versucht, nicht zu erwähnen.
Ich probiere das hier trotzdem. Wichtig da auch nochmal zu erwähnen, Linda Daimann, die reist wieder ab. Die war ja sogar tatsächlich erst nachnominiert worden für Lena Oberdorf, ist jetzt selber auch krank geworden. Also und auch im französischen Team ist nochmal eine Spielerin abgereist. Ich habe es jetzt gerade leider gar nicht im Kopf, wer das gewesen ist. Aber da freuen wir uns sehr drauf. Ihr könnt das heute Abend direkt schon gucken. Und damit...
Und sonst so?
Richtig viel los beim DFB. Gerade noch Jubel über dieses Spiel. Beziehungsweise vorher gab es auch schon Berichte von Soccer Donna, die ganz schön viel Kritik da lassen. Und zwar geht es da um die Absage-Nicht-Nominierungspraxis beim DFB. Spielerinnen, die Lehrgänge der U23 aus gesundheitlichen Gründen abgemeldet haben, sind wohl danach für zukünftige Lehrgänge nicht mehr berücksichtigt worden. Und das ist ganz schön heftig, weil das natürlich einen wahnsinnigen Druck auf diese Spielerinnen ausübt, die weitere Lehrgänge beim DFB eben nicht verpassen wollen, die dabei bleiben wollen, die ihre Chance aufs Nationalteam wahren wollen, aber natürlich auch gucken müssen, dass sie ihren Körper nicht kaputt machen. Und dann hast du eben die Wahl zwischen, mache ich mit, aber im Zweifel gefährde ich meine Gesundheit, oder ich achte auf mich und bin dann vielleicht beim DFB nicht mehr dabei, was für die Karriere langfristig natürlich krasse Konsequenzen haben könnte. Aber das ist richtig hart, weil der DFB auch nicht wirklich was dazu sagt, ultra vage nur antwortet. Es deckt sich aber wohl mit Fakten und mit Fakten davon, wer abgesagt hat und danach nicht mehr dabei war und mit anonymen Quellen, die obviously nicht genannt werden wollen. Das ist richtig, richtig scheiße, ne, Miri?
Das ist unglaublich. Also wenn es wirklich so ist und du sagst es, also es gibt Fakten, es gibt anonyme Quellen, die da übereinstimmen und das darf natürlich überhaupt nicht sein. Gerade in der extremen Art und Weise, wie zurzeit Fußball gespielt wird, bezogen auf Thema Belastung. Also du hast teilweise, wenn du jetzt, sag ich mal, für die Bayern oder Wolfsburg spielst, dann hast du ja unheimlich viele Spiele, weil du nämlich mindestens 3 Wettbewerbe hast, glaube ich, an denen du teilnimmst. Das ist jetzt nur, sind nur die beiden Mannschaften und andere brauchen nicht diese 3 Wettbewerbe, um einfach mehr auf ihren Körper hören zu wollen und eben nicht am Ende, wie so viele aktuell, mit einem Kreuzbandriss auf der Couch liegen zu müssen, nämlich danach. Also wenn das wirklich so ist, ist das ein unheimlicher Druck, der auf den Spielerinnen lastet. Und das darf natürlich überhaupt nicht sein. Es ist irgendwie schwer zu glauben, weil es darf halt einfach nicht sein. Ich wiederhole mich. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Aber tausend Dank auf jeden Fall an Soccer Donna für die Recherche und auch Maria-Christine Lange auf Instagram als Nina Lange unterwegs. Die hat da auch nochmal nachgeforscht. Die als ehemalige Spielerin hat sie dann natürlich auch ganz gute Anknüpfungspunkte und die hat es auch bestätigt, dass es sich eben auch mit ihren Quellen deckt. Also das ist sehr wahrscheinlich so. Und was ich halt so hardcore auch finde, ist die Reaktion vom DFB eben, die so vage ist. Zitat lautet lautet die Reaktion vom DFB nämlich so: Naturgemäß können Spielerinnen ihre Berufungen nicht immer wahrnehmen, beispielsweise aus Verletzungsgründen. Sollten andere Gründe dafür angeführt werden, gilt es, diese im Einzelfall zu bewerten und gegebenenfalls entsprechende Schlüsse zu ziehen. Und das ist halt so nichtssagend. Und das beziehungsweise sehr vielsagend, viele Worte für eine relativ kurze, knappe Antwort, so, ja, obviously tun wir das und schieben irgendwelche Dinge vor, finde ich zumindest, dass es so klingt. Das spiegelt für mich so den DFB wider, dieses Gemauschle. Da hat es jetzt auch zuletzt Check mal die Bolz-Tribüne auch so ein Hin und Her gegeben, was Nominierungen für wichtige Positionen angeht. Auch in Bezug auf andere Dinge eben nicht so deutliche Kommunikation. Nominierungen im A-Team ja auch manchmal irgendwie weird, warum die und die nicht und so weiter. Antworten auf Presseanfragen, der Umgang auch, ne, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, bezüglich Raffaella Borggräfe, bei der in der Women's Super League eine Untersuchung läuft, wegen möglicherweise rassistischer Aussagen. So, wie wird darauf reagiert? Also das ist
ja, der DFB hat gerade echt einiges irgendwie zu schaffen und handelt gefühlt einfach wenig, zumindest in der Öffentlichkeit, um sich damit nicht beschäftigen zu müssen. So im Sinne von, wenn wir das eine nicht machen, müssen wir auch das andere nicht machen.
Ja.
Das halt, wäre gerade so ein Eindruck irgendwie.
Ja, und halt dann trotzdem hinstellen und so, wir machen ja und wir tun hier diese und jene wichtige Dinge, die dann ganz groß rausgestellt werden, wo aber ja auch schon seit Jahren irgendwie drüber überlegt wird, dieses FF27-Projekt, Strategiepapier oder was, wo immer gesagt wurde, ja, wir sitzen da dran, wir planen die Zukunft des Frauenfußballs und so weiter, aber da ist nie was rausgekommen. Jetzt heißt es, es ist auch noch eine Meldung vom DFB-Seiten, der DFB will 100 Millionen in den Frauenfußball investieren. Ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass irgendwie gesagt wird, wir wollen da mehr investieren und so. Ist auch nicht das erste Mal, dass nicht klar gesagt wird, worin. Da heißt es dann, ja, die Liga muss dringend professionalisiert werden, eine Gesellschaft soll gegründet werden, so, aber wie, warum, also nicht warum, warum ist obviously klar, aber wie genau das aussehen soll und so irgendwie. Es fehlt mir so oft beim DFB an klarer Kommunikation.
Das ist der Eindruck, den glaube ich viele mit dir teilen. Und das ist halt, das ist sehr undurchsichtig. Du kannst nicht wirklich nachvollziehen, warum, wie, welche Entscheidungen getroffen werden. Ich finde übrigens, auch wenn das hier jetzt nicht so viel zu tun hat, aber trotzdem, es geht mir beim Männerfußball auch nicht anders, ne? Also da ist sich der DFB, ob Frauen oder Männer, Fußball leider sehr einig. Also die machen da nirgends eine wirklich gute Figur. Ja. Ich bin sehr gespannt. Jetzt zu den 100 Millionen, die da in den Fußball gesteckt werden sollen. Am 7. November soll das auf dem DFB-Bundestag beschlossen werden, diese Gründung der Gesellschaft. Da wären wir ja dann wirklich einen Schritt weiter. Vielleicht gibt's dann auch ein paar mehr Details, worin genau investiert wird beim Frauenfußball, weil nur zu sagen, der muss dringend professionalisiert werden, ist ein bisschen dünne. Da sind wir uns, glaube ich, recht einig.
Und vielleicht sagen wir alle am Ende, ey, our bad, ihr habt wahnsinnig vorgearbeitet mit diesem Papier, mit euren Strategien und so weiter. Und jetzt kommt alles zutage und shame on us, dass wir euch kritisiert haben. Vielleicht passiert das auch, aber jetzt gerade ist es erstmal alles so frustrierend. Und wenn ihr noch weiter die Strukturen insgesamt im Fußball kritisiert hören wollt, dann hört immer, immer, immer sowieso bei Becker und Pfeiffer rein. Die machen das ganz, ganz toll und noch viel, viel tiefer als wir und viel fundierter und alles. Die sind da wirklich top unterwegs, Annika und Mara. Der FC Bayern denkt offenbar über den Kauf eines neuen Stadions nach. Wir kennen es ja alle, wir sind alle nicht so sonderlich begeistert vom FC Bayern Campus, wo aktuell 2.500 reinpassen. Manchmal wird es noch auf 4.500 gestreckt. Und jetzt soll offenbar, angeblich, wird über den Kauf eines neuen Stadions nachgedacht. Da geht es um den Hachinger Sportpark, der 7.500 Millionen Euro kosten soll. Ich weiß gar nicht, Miri, ist kannst du einschätzen, ob das viel oder wenig ist in der Welt des Fußballs?
7.500 Millionen?
Also es ist natürlich krass viel, aber wir reden hier von
der Welt. Nee, ich glaube, es ist okay. Also ich glaube, es ist vielleicht dann wieder, weil es leider so ist, für den Frauenfußball relativ viel. Aber ich gucke jetzt gerade mal, weil ich glaube, dass nämlich Unterhaching, als die sind nämlich, also jetzt aus Männerfußball, die sind von der dritten Liga in die Regionalliga abgestiegen. Und ich frage mich, ob das deren Heimstätte ist, die sie da versuchen zu kaufen. Okay, genau, interessant.
Genau, die spielen bisher da. Der Bericht übrigens, dass der Vollständigkeit halber, kommt von der großen Zeitung mit 4 großen Buchstaben. Und genau, das Ding ist, dass es eben das Heimstadion von Unterhaching noch ist. Aber weil der FC Bayern München und Unterhaching so eine Kooperation am Laufen haben, vor allen Dingen auch im Nachwuchsfußball, ist es relativ naheliegend, dass da dann irgendwie eine Lösung gefunden werden würde.
Ja, also du hast es anfangs angesprochen. Es ist schon nötig, dass der FC Bayern München auch für die Frauen einfach ein geiles, gutes Stadion anbietet. Also du hast so eine Top-Mannschaft, eine Mannschaft, die Titel sammelt. Und es kann nicht sein, dass es immer die Allianz Arena braucht, um eben ein geiles, gutes, atmosphärisches Fußballspiel zu zeigen. Ich weiß, da geht es eigentlich allen Bundesligistinnen fast noch so, dass sie in die große Halle müssen, quasi in die große Arena. Aber hey, dann macht der FCB jetzt mal wieder einen Anfang. Das wäre wirklich, wirklich stark, wenn da dann einfach viel mehr Kapazität besteht für eine größere Zuschauermenge.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Ihr müsst ja gar nicht bis in die nächste Woche warten. Heute Abend, wenn ihr jetzt diese Folge hört, dann ist doch eben das Rückspiel in der Nations League, das Halbfinale. Frankreich gegen Deutschland haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen. Und dann am Wochenende geht's auch schon weiter mit der Bundesliga. Spieltag Nummer 8 steht an. Den Anfang machen dann am Freitag Köln und Nürnberg. Boah, also gibt bessere Topspiele für so einen Auftakt in den Spieltag, sage ich dir ganz ehrlich, Nina. Aber dein Gefühl?
Ja, wobei ich wollte gerade sagen, also ja, andererseits Köln ja schon gerade, ne, nach unserer großen Kritik zum Saisonauftakt kommen sie langsam. Nürnberg ja genauso.
Als Aufsteiger natürlich stark.
Ja, eben Köln gerade richtig einen auf den Deckel gekriegt, Nürnberg ganz knapp gegen Freiburg gewonnen. Beide sind Tabellennachbarinnen, Nürnberg mit dem Platz gegen Freiburg eben an Köln vorbeigezogen. Also ich finde schon, das gibt ein bisschen was her, sagen wir so.
Finde ich gut. Aber der Samstag gibt dann spätestens auf jeden Fall einiges her. Bremen empfängt Union, Bayern gegen die SGS und Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ich sag mal so. Essen ist nicht näher dran am ersten Saisonsieg.
Nee. Nee, nicht wirklich. Also es kann wieder echt richtig deutlich werden, wie für Köln. Auf der anderen Seite erinnere ich immer sehr, sehr gerne an vor 2 Jahren waren das, glaube ich, als Nürnberg auch als Tabellenvorletzte oder was, den Münchnerinnen dann Unentschieden abgeknöpft hat.
Ja.
Who knows? Die Spielerinnen vom FC Bayern München ja auch viele im Nationalteam unterwegs, bei der SGS nicht ganz so viele, allerdings Essen auch weiterhin ohne Trainerin, wie das dann wird, also ohne neue Cheftrainerin, wie das dann wird, großes Fragezeichen. Aber Wolfsburg gegen Hoffenheim auch super spannend. 2. gegen 3.
Absolut. Also da habe ich auch gar kein Gefühl zu, sage ich ganz ehrlich. Also da, ich habe so oft irgendwie gedacht, dass Wolfsburg sich da deutlich durchsetzen müsste, weil es Wolfsburg ist und weil da eine ganz andere Erfahrung mitspielt. Aber Hoffenheim spielt so eine starke Saison auch aktuell. Die kann ich nicht gut einschätzen. Da würde es mich nicht wundern, wenn Hoffenheim in Wolfsburg mehr als einen Punkt mitnimmt. Ja. Ich bin wirklich gespannt.
Und dann ist es eben entweder so, dass die Münchnerinnen weiter vorausmarschieren, wenn sie dann wirklich die 3 Punkte gegen Essen holen. Oder eben die Lücke zwischen der Top-Spitze und denen dahinter wird noch mal größer, weil zwischen Wolfsburg und Hoffenheim sind aktuell 3 Punkte, könnte halt auf 6 Punkte wachsen. Schwierig alles. Wir haben außerdem noch Jena gegen Leverkusen. Fällt wahrscheinlich auch mit in die Kategorie wie Bayern gegen Essen. Und, also das dann am Sonntag, genauso am Sonntag auch Hamburg gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und Montagabend dann Freiburg gegen Leipzig. Da hätte ich wahrscheinlich am Anfang der Saison gedacht, oh, das ist ein enges Rennen, Tabellennachbarin, aber Pustekuchen. Freiburg 4. platzierte und Leipzig auf 11.
Eben. Aber ist doch schön. Also das ist ein 8. Spieltag, auf den wir uns freuen können. Es geht dann wieder weiter mit der Liga. Die nächste Länderspielpause ist dann quasi überstanden. Wie viele kommen da eigentlich noch? Weißt du das?
Da erwischst du mich gerade auf dem komplett falschen Fuß. Ja, meinst du, wie viele Spieltage noch bis zur Winterpause oder wie viele?
Nee. Ich glaube, das war das die letzte Länderspielpause?
Das Jahr?
Nee, eine kommt noch. Okay. Wenn ich das hier richtig lese, die Spieltage. Das ist unser Service jetzt hier gerade.
Vielen Dank für deine schnelle Recherche. Und damit sagen wir dann doch auch mal einen wunderschönen Feierabend. Liebe Miri, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
Danke, Dito.
Euch viel Spaß jetzt eben mit unserer Einschätzung des Hinspiels im Ohr, das Rückspiel zu gucken. Und ganz lieben Dank auch für eure schönen Rückmeldungen zur letzten Folge. Unser Gespräch mit Vanessa Fudalla ist ganz gut angekommen. Eben auch was Vanessa erzählt hat da vom DFB, das reiht sich ja auch mit ein quasi, in die Reihe Kommunikation, Fragezeichen. Diese Fragezeichen werden entweder mehr oder weniger im Laufe der Zeit und wir bleiben natürlich dran und wünschen euch einen ganz, ganz schönen Tag.
So ist es. Macht's gut. Danke dir, Nina. Bis denn.
Tschüss.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.
Top.